und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Mein heutiger Gast ist Dr. Stefan Warbeck. Hallo Stefan.
Hallo Johannes.
Heute möchten wir uns mit einem Thema beschäftigen, das in der Welt des geistigen Eigentums immer wichtiger wird: künstliche Intelligenz. Die rasante Entwicklung von KI-Technologien stellt neue Herausforderungen für die Rechteinhaber und Gesetzgeber dar, aber auch für diejenigen, die mit KI-Systemen kreativ arbeiten. In diesem Podcast werden wir uns mit den rechtlichen Aspekten von KI auseinandersetzen und uns fragen, wer die Urheberrechte an Werken hat, die von KI-Systemen erstellt werden. Wir werden auch diskutieren, welche Rolle Anwälte und Rechtsberater bei der Durchsetzung von Urheberrechten spielen und welche Entwicklungen wir in der Zukunft erwarten können. Freuen Sie sich auf spannende Diskussionen und wertvolle Einblicke in die Welt des geistigen Eigentums und der künstlichen Intelligenz. So, das war jetzt eine ganz ordentliche Einleitung, die stammt aber tatsächlich gar nicht von mir, sondern die habe ich mir vorschreiben lassen von ChatGPT. ChatGPT ist ein sogenannter Chatbot, mit dem kann man sich ganz gut über Gott und die Welt unterhalten und man hat eben auch die Möglichkeit, mit sogenannten Prompts Aufgaben zu verteilen, dass da bestimmte Texte erstellt werden. Und in diesem Fall habe ich ChatGPT die Aufgabe gegeben, schreib mir eine Einleitung zu unserem Podcast zum Thema künstliche Intelligenz. ChatGPT ist aber quasi nur die Speerspitze von diesen künstlichen Intelligenzen, die es derzeit schon auf dem Markt gibt. Es gibt verschiedene Apps, die auch ermöglichen, Text in Bilder umzuwandeln, Text in Sprache umzuwandeln. Ich habe das am Wochenende ein bisschen ausprobiert und ich muss sagen, ich bin ganz beeindruckt, welche eindrucksvollen Ergebnisse man da schon erzielen kann. Da stellt sich für uns als Urheberrechtler jetzt einmal die erste Frage: Sind denn diese Arbeitsergebnisse urheberrechtlich geschützt?
Dieses Beispiel zeigt ja wirklich eindrucksvoll auf, wie groß eigentlich der rechtliche Adaptierungsbedarf ist. Wenn man jetzt diese Einleitung so hört, dann kann man wirklich keinen Unterschied ausmachen, ob das jetzt jemand konzipiert hat oder eben tatsächlich von künstlicher Intelligenz stammt. Das heißt, also es gibt mittlerweile schon so viele Beispiele dafür, dass man praktisch die Unterscheidung nicht mehr treffen kann, ob das aus geistigen Eigentum eines Menschen entspringt oder eben das Ergebnis einer Software geworden ist. Das System unseres geistigen Eigentumsrechts basiert allerdings auf den Elaboraten eines menschlichen Geistes. Sowohl rechtsphilosophisch als auch in der gesamten Umsetzung ist man immer davon ausgegangen, dass ein menschlicher Geist letztlich die schützenswerte Leistung geschaffen hat und nicht die Software. Einige von uns werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass vor gar nicht allzu vielen Jahren ein Foto viral gegangen ist, als ein Affe, der Naruto, ein Makake aus Indonesien, ein Selfie von sich gemacht hat. Und im Zuge dessen ist also wieder die Frage virulent geworden, inwieweit Tiere überhaupt selbst Urheber eines Werks sein können, geistiges Eigentum erwerben können, beziehungsweise überhaupt ein Werk schaffen und schöpfen können. In den USA hat es in San Francisco dazu einen Schauprozess gegeben, in dem sich Tierschützer darum bemüht haben, dem Tier Urheberrechte zukommen zu lassen. Das Gericht hat die Klage abgewiesen, das Ansinnen, einem Tier urheberrechtliche Ansprüche zukommen zu lassen, ist also in den USA gescheitert. In Europa wäre das Ergebnis nicht anders gewesen, denn das ganze Konzept des geistigen Eigentums basiert darauf, dass ein Mensch letztlich geistige Eigentumsrechte erwirbt aufgrund seiner geistigen Schaffenskraft.
Das heißt also, ganz unabhängig davon, wie kreativ jetzt diese Arbeitsleistung ist, die entweder das Tier oder die Maschine erreicht, ein urheberrechtlicher Schutz wird nicht gewährt.
Also qualitative Maßstäbe gibt es schon. Also es ist sicher so, dass also entweder die Neuheit gefordert wird oder eine besondere Originalität für das Arbeitsergebnis, um überhaupt schützbar zu sein. Grundvoraussetzung ist aber immer, dass es von einem Menschen kommt. Der Mensch muss sich etwas ausgedacht haben, sei es im technischen Bereich, eine Erfindung oder im kreativen Bereich, also ein literarisches Werk, ein Musikstück. Aber was sich eine Maschine oder ein Tier oder was auch rein zufällig passiert, das kann nicht urheberrechtlich oder durch das geistige Eigentumsrecht geschützt sein.
Könnte ich jetzt nicht als Nutzer dieser künstlichen Intelligenz sagen, meine Prompts, also meine Handlungsanweisungen, die ich der Maschine gebe, sind so kreativ, dass das Ergebnis dann auch schon von mir mitgestaltet ist?
Also die bloße Anleitung, die bloße Frage ist in der Regel auch nicht wirklich urheberrechtlich schützbar. Sonst müssten wir ja alle vorsichtig sein, weil wir jeder von uns schon irgendwelche Dinge gesagt hat, die jemand anderer auch schon gesagt hat. Ja. Also dieses Mindestmaß an Qualität, an Originalität wird man schon letztlich immer berücksichtigen müssen, um davon Monopolrechten überhaupt dann sprechen zu können.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass solche künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT oder wie Stable Diffusion nicht von selbst lernen, sondern immer zurückgreifen auf eine Vielzahl von Dokumenten, aus denen sie ihre Kreativität herausschöpfen. Da gibt es jetzt die ersten Klagen, insbesondere von Getty Images, die dann einfach klagen, dass das AI-Tool Stable Diffusion auf ihre Bilder zurückgreift, um selbst neue Bilder zu kreieren und dafür den Eigentümern nichts bezahlt. Wie siehst du da die Aussichten für eine solche Klage?
Ich denke, dass es einmal in erster Linie von den tatsächlichen technischen Vorgängen abhängt. Ja? Weil bislang ist es ja auch schon so, dass man sich Inspiration von überall holen kann. Ja? Also grundsätzlich ist die Rechtsordnung darauf ausgerichtet, dass wir mit offenen Augen durchs Leben gehen sollen und uns durchaus Dinge abschauen dürfen und uns Inspiration holen. Solange das praktisch auch sich in dieser technischen KI so gestaltet, sehe an sich da jetzt keinen großen Unterschied zur bisherigen Welt, ja, wo sich ein Mensch praktisch von einem anderen Werk inspirieren lässt. Wenn hingegen Datensätze kopiert werden und dann letztlich als Quelle, als Datensatzquelle genutzt werden, dann schaut es wiederum anders aus, aber dann liegt praktisch der verpönte Vorgang nicht in der automationsunterstützten Generierung eines neuen Werks, sondern letztlich im Zugriff auf die alten Datensätze. Aber genau dieses Beispiel zeigt auf, dass man sich grundlegend wahrscheinlich überlegen muss, ob man das Urheberrecht vor allem im digitalen Bereich nicht völlig neu gestaltet. Letztlich sind diese Fragen in der Praxis ja dann nicht mehr lösbar. Wie will man unterscheiden können, was jetzt quasi einem menschlichen Geist entsprungen ist, was aus einem bloß Maschinen generiert ist? Das Mindeste, was man wohl machen wird müssen, ist eine Beweislastumkehr, wenn man nicht von vornherein überhaupt manche Werke praktisch schon aus dem Urheberrecht entfernt. Ja? Also die Gebrauchsgrafik beispielsweise, einfache Texte beispielsweise. Ich glaube, es ist einfach mittlerweile, was die künstliche Intelligenz heute schon imstande ist, nicht mehr rückführbar auf einen Menschen, allein vom Augenschein her, sondern man wird letztlich auch dem Urheber oder dem vermeintlichen Urheber zumindest auch den Beweis abverlangen müssen, dass er überhaupt dazu in der Lage ist. Ja, also wenn jetzt der Warwick Stephan plötzlich ein schönes Musikwerk komponiert hat angeblich, dann wird er vielleicht dann auch einmal den Beweis antreten müssen vor Gericht, dass er das auch wirklich kann. Kann ich hingegen nicht beweisen, dass ich dieses Musikwerk oder diesen Text selber eigenkreativ geschaffen habe, dann muss man sich die Frage stellen, ob da wirklich Monopolrechte rechtlich gewünscht sind. Ich denke, dass es da eine neue Rechtsordnung braucht und eine Rechtsordnung, die selektiert. Letztlich wird man wohl zum Schluss kommen müssen, dass nicht alles, was bisher dem Augenschein nach, also als urheberrechtlich schützbares Werk gegolten hat, nun bei den Kapazitäten der KI auch weiter aufrechtzuerhalten ist. Alles andere würde die Rechtsordnung schlichtweg einfach überfordern, meines Erachtens.
Die EU hat ja auch schon eine KI-Verordnung in der Pipeline, die diese künstlichen Intelligenzen so ein bisschen reglementieren und regeln soll. Was kannst du uns dazu sagen?
Tatsächlich gibt es den Entwurf bereits seit September letzten Jahres. Letztlich hat sich die EU schon wesentlich früher mit dem Thema der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt und im Jahr 2020 bereits ein sogenanntes Weißbuch zu diesem Thema präsentiert. Man hat also damals schon vorausgesehen, dass die Entwicklung sehr fulminant sein wird und man hat seitens der EU-Kommission die Sorge gehabt, dass dann Anlassfälle entstehen, die dann sowohl Gesetzgeber oder eben zumindest auch Gerichte veranlassen, Präjudizien zu schaffen. Und damit besteht die Gefahr, dass wir in Europa da ein diesbezügliches Stückwerk haben. Und um dem vorzubeugen, hat sich die EU entschlossen, Richtlinien und Verordnungsvorschläge zu unterbreiten, die auf eine einheitliche Lösung dieser Thematik abzielen.
Eine Gefahr, die mit den künstlichen Intelligenzen einhergeht, sind die immer besser werdenden Deepfakes. Da haben wir jetzt gerade einige Beispiele gesehen. Eine Festnahme von Donald Trump, die simuliert wird. Oder man kann sich über die App UberDuck beispielsweise Grußbotschaften von berühmten Persönlichkeiten einfach nachsprechen lassen, wenn man den Text eingibt. Es wird jetzt eine neue Dokumentation über Andy Warhol geben, der ja 1987 verstorben ist, aber mit künstlicher Intelligenz es eben möglich ist, ihm dann noch Worte in den Mund zu legen, obwohl man tatsächlich nur etwas mehr als 3 Minuten an Sprachmaterial als Ausgangsbasis hatte. Man sieht, es wird also immer schwieriger zu unterscheiden, was ist echt und was ist gefaked. Muss man sich denn solche Deepfakes gefallen lassen?
Nein, also gefallen lassen muss man sich gar nichts, nämlich dann, wenn man wirklich beeinträchtigt ist. Vorausgesetzt natürlich, dass man den Verursacher auch kennt und in erwischen kann. Ansonsten hat man ein Problem, aber diese Hürde hat man früher vor KI-Zeiten auch schon immer gehen müssen, dass man immer den Schädiger aufspüren muss und er muss auch dort sitzen, wo man ihn auch gerichtlich belangen kann. Rein rechtlich gesehen muss man sich solche Dinge nicht gefallen lassen, denn alles, was einen beeinträchtigt oder kränkt, kann man auch verbieten lassen. Tatsächlich werden die Herausforderungen auf der praktischen Ebene sein. Diese Deepfakes, die werden einfach wesentlich niederschwelliger produzierbar sein. Es wird insgesamt zu einer Veränderung des Zugangs kommen, nämlich dass wir mehr unseren Geist darauf verwenden, zu überprüfen, zu kontrollieren, als dass wir kreativ gestalten. Denn das wird uns die KI immer mehr abnehmen.
Die große Frage ist ja dann auch die, wie sich diese künstlichen Intelligenzen auch auf unsere Arbeitswelt auswirken werden. Und ich habe da ganz eigennützig einmal bei ChatGPT nachgefragt, wirst du irgendwann mal meinen Job als Anwalt ersetzen können? Und ich habe da eine recht diplomatische Antwort zurückbekommen. Teilweise wird es möglich sein, insbesondere dort, wo es um Datenanalyse geht. Da kann natürlich eine künstliche Intelligenz viel mitwirken. Aber all das, was emotionale Intelligenz, den richtigen Umgang mit dem Mandanten betrifft, das Eingehen auf seine Wünsche, da wird man weiterhin einen Menschen benötigen, auch was kreative Prozesse betrifft. Und das kann man, glaube ich, auch umlegen auf andere Arbeitsbereiche, zum Beispiel Journalisten oder Werbetexter.
Was man, glaube ich, nicht ganz unterschätzen darf, ist doch das kreative Potenzial, was so eine KI in sich birgt. Ich glaube, erinnere mich nur, wie es die Anfänge von Schachsoftware war und da sind mittlerweile seit Deep Blue quasi Möglichkeiten sichtbar geworden, die man nicht für möglich gehalten hat. Ich glaube, dass also auch vor allem im Hinblick auf das kreative Gewerbe und das Urheberrecht einfach auch vor allem diese Gebrauchsgrafiken und viele kreative Prozesse mittlerweile auch von der KI gesteuert werden können. Was wahrscheinlich eben die KI nicht übernehmen wird können, ist dann diese persönliche, menschliche Interaktion. Die wird jetzt so nicht leicht ersetzbar sein, außer man begnügt sich vielleicht in weiterer Zukunft damit, einfach mit irgendwelchen Avataren zu kommunizieren. Die Menschen verändern sich, die Bedürfnisse verändern sich, also warum nicht letztlich mit einem Avatar plaudern? Ich glaube, dass sich die Menschheit verändern wird.
Da ziehe ich dann ein spannendes menschliches Gespräch, so wie wir es jetzt geführt haben, einer Unterhaltung mit einer künstlichen Intelligenz dann immer noch vor. Ich darf mich recht herzlich bedanken für unser Gespräch.
Danke. Das sagst du auch nur, weil wir old-fashioned sind. unsere Kinder und Kindeskinder werden sich schon mit Avataren unterhalten und genauso glücklich sein womöglich.
Falls Sie noch Fragen oder Anmerkungen zum Podcast haben sollten, freuen wir uns immer über ein Mail an podcast@warbeck.at. Andere spannende Podcasts zu Business-Themen finden Sie auch auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.